Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Double Trouble. 180! Der Dart Talk mit Christian Ömicke auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Double Trouble auf meinsportpodcast.de. Es ist schon, ja, es war im letzten Jahr, als wir das letzte Mal über Darts geredet haben hier. Kleiner Gag, aber wir haben natürlich ein WM-Finale zu besprechen, einen neuen und in Anführungsstrichen alten Weltmeister und ein WM-Finale, was nicht ganz das gehalten hat, was wir uns davon versprochen haben. Mein Name ist Christian Ömicke, ich werde euch durch die Sendung führen und wir sind heute in kompletter Besetzung angetreten, um über die Weltmeisterschaft zu sprechen. Und das bedeutet von Spiegel Online mit dabei, der Sven Scharf aus Hamburg. Hallo Sven.
Hi Christian.
Und natürlich unsere beiden Kollegen von Daten.de mit dabei. Zum einen Marvin Vandenboom. Hallo Marvin.
Hi Christian.
Und Kevin Barth. Hi Kevin.
Hallo Christian. Auch im neuen Jahr haben wir hier irgendwie wieder alle zusammengefunden. Unglaublich.
Ja, wir sind nicht verschütt gegangen über Silvester und das ist auch Michael van Gerwen nicht. Der hat gewonnen gegen Michael Smith, das können wir jetzt, glaube ich, relativ ohne zu spoilern sagen, ist ja schon fast 24 Stunden her, das Finale. 7-3, relativ deutlich. Sven, ich glaube, ich sage nicht zu viel, behaupte nicht zu viel, wenn ich sage, dass wir ein bisschen enttäuscht sind, wie einseitig das Finale letztendlich lief.
Ja, das stimmt wohl. Also es gab für mich zwei Möglichkeiten, wie dieses Finale laufen kann. Die eine Möglichkeit war, Michael Smith spielt so, wie er den Großteil der WM gespielt hat, dann wäre es sicherlich eine spannende Partie geworden. Oder Michael Smith hat seine Nerven nicht im Griff und das ist leider passiert und insofern war das Spiel eigentlich nie wirklich richtig spannend. Van Gerwen hat 4-0 geführt, dann ein bisschen nachgelassen, Smith noch mal rankommen lassen, aber ja, im Endeffekt war es eins der letzten Jahre.
Ja, auf jeden Fall. 7-3 klingt jetzt erstmal gar nicht, naja, es klingt schon deutlich, aber jetzt nicht so übertrieben deutlich, Marvin. Aber letztendlich war der Rückstand dann einfach irgendwann zu groß. Van Gerwen hat 4-0 geführt und dann seinen Vorsprung im Grunde ins Ziel gerettet. Wie bitter ist das für Michael Smith, ausgerechnet im WM-Finale seine schwächste Turnierleistung zu spielen?
Ja, Van Gerwen ist ja ein sehr guter Frontrunner, wie man so schön sagt. Also wenn der einmal eine Führung hat, dann ja, spielt er es eigentlich immer sehr, sehr souverän von vorne runter. Hat natürlich auch im Finale wieder ein paar Zeitpunkte gehabt, wo er wieder seine Auszeit genommen hat. Aber ja, Smith war schon enttäuscht auf jeden Fall. Natürlich verständlich, dass er da jetzt im Finale nicht mehr an die letzten Leistungen anknüpfen konnte. Ja, vielleicht hat er sich zu viel Druck selbst gemacht, hat er ja auch gesagt. Vielleicht wollte er es zu hart, weil er auch wusste, erstes WM-Finale, man weiß ja nie, was die Zukunft so mitbringt, wenn man vor allem auch sieht, wie viele junge Spieler da nachrücken, auch wenn er selbst ja noch relativ jung ist. Aber man weiß ja nie, ob man in der Zukunft nochmal die Chance bekommt, in einem WM-Finale zu stehen. Und wenn man natürlich im Finale steht, will man es auch gewinnen, das ist klar. Er war für mich ein bisschen zu verkrampft in den entscheidenden Momenten oder generell. Und ja, dann hat Van Gerwen eigentlich relativ leichtes Spiel gehabt, würde ich behaupten, das dann auch am Ende souverän nach Hause zu fahren.
Das, was Marvin gerade angesprochen hat, die Chance für Michael Smith war ja riesig groß, Kevin. Bei dieser Auslosung, die er hatte, bei dem Turnierverlauf, er hat mit Michael Van Gerwen erst den zweiten gesetzten Spieler im Finale vor der Brust gehabt. Hat Michael Smith jetzt die beste Chance, Weltmeister zu werden, verpasst? Oder meinst du, der kann sich zurückkämpfen? Oder was heißt zurückkämpfen? Er ist ja im Moment ganz oben angekommen, aber meinst du, er kann in ein, zwei Jahren vielleicht nochmal dort stehen?
Also zum ersten Teil der Frage, die beste Chance wäre, glaube ich, immer, wenn Michael Van Gerwen nicht im Finale dabei ist. Wenn jemand anders Van Gerwen vor diesem Finale entsprechend aus dem Weg räumt, was es ja auch in den letzten Jahren immer wieder gegeben hat. Das war aber dieses Mal nicht der Fall. Und zum zweiten Teil der Frage, ich glaube, dass Michael Smith gerade erst ins Rollen gekommen ist. Ja, dem hat man ja seit Jahren gewisses Talent vorhergesagt und bestätigt und attestiert. Und erst in diesem Jahr hat er entsprechend richtig gute Ergebnisse geliefert und bei dieser WM dann sein stärkstes, konstantestes Turnier bislang gespielt. Also ich denke schon, dass das jemand ist, den man für die kommenden Jahre auch auf der Rechnung haben muss und sollte und der auch durchaus noch ein bisschen stabiler und konstanter werden kann, so ähnlich wie Van Gerven jetzt schon ist. Also Smith ist für mich durchaus jemand, den man für die nächsten Jahre immer auf der Rechnung haben muss.
Das auf jeden Fall. Die Frage ist jetzt, wir wollen ja nicht nur über Marcus Smith reden. Klar, der hat eine riesen Chance verpasst, hier Weltmeister zu werden.
Das haben auch andere.
Das haben auch andere, definitiv, ja, natürlich. Er hat im Finale zweifellos seine schwächste Turnierleistung gezeigt. Sven, aber man muss Michael van Gerven natürlich auch zugutehalten, dass der durchs gesamte Turnier eigentlich gefloatet ist, so ein bisschen nie wirklich gefährdet und vor allem enorm stark, was das Scoring anbelangt. Klar, er hatte seine kleinen Aussätze, auch im Finale wieder, aber brillantes Beispiel auch im Finale, wie gut die Triple 19 dann funktioniert hat. Michael van Gerven, ist er wieder zurück in der Unbesiegbarkeit oder überbewerte ich das Turnier jetzt so ein bisschen?
Soweit würde ich nicht gehen zu sagen, dass er zurück in der Unbesiegbarkeit ist, aber er ist gerade in späten Runden bei der WM eigentlich vielleicht nicht schwerer zu besiegen als sonst, aber dann vielleicht doch, weil die meisten Spieler sich gegen Van Gerven doch recht schwer tun und dann auch noch bei einer WM. Da kommt so eine gewisse Nervosität oder Verkrampftheit bei den meisten mit rein, denke ich, was man ja auch bei Smith gesehen hat, unabhängig davon, dass das ein Finale war. Und man muss natürlich auch sagen, zu Van Gerven jetzt zur WM, man weiß natürlich auch nicht, wie viel er jeweils noch hätte zulegen können bei dieser Weltmeisterschaft, weil er war ja in keinem Spiel wirklich in Gefahr, die Partie zu verlieren. Insofern konnte er sich diese Schwächephasen auch erlauben. Ob es die gegeben hätte, wenn die Gegner mehr Druck gemacht haben, ist jetzt Spekulation. Mehr Druck gemacht hätten, meine ich, ist Spekulation. Michael van Gerven war vor der WM der beste Spieler der Welt. Er ist auch nach der WM der beste Spieler der Welt. Ob er jetzt eine Saison 2019 spielen wird, die noch ein Stück weit konstanter ist als das letzte Jahr, kann ich ehrlich gesagt nicht einschätzen. Er wird schlagbar bleiben, aber er wird weiterhin der am schwersten zu schlagende Spieler sein, meine ich.
Michael van Gerven zum dritten Mal PDC Darts Weltmeister, ist jetzt damit, Marvin, in einer etwas höheren Riege angekommen, einem Zug zu nennen mit Spielern wie John Parr zum Beispiel, die dreimal Weltmeister geworden sind und da gibt es nicht mehr viele, die dann da drüber sind. Phil Taylor, die Marke wird wohl keiner mehr erreichen, aber ich glaube, dem sind gestern nicht wenige Steine vom Herzen gefallen, dass er endlich drei WM-Titel hat, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das hat man, denke ich, auch gut gesehen. Also da war schon Druck auf dem Kessel das ganze Turnier über, vor allem weil er eigentlich ja mit seiner Qualität eher underperformed hat in den letzten Jahren gesehen, wenn man das mal zusammen sich anschaut. Deswegen, man sagt ja auch nur jetzt dreifache Weltmeister, bei Van Gerven denkt man irgendwie, gefühlt ist er irgendwie schon fünf oder sechsmal Weltmeister, aber die Chancen wird er ja mit 29 Jahren auch noch oft genug haben, auch wenn er vielleicht dann nicht so lange spielen wird, wie ein Taylor das getan hat. Aber klar, also mit Van Gerven muss man jedes Jahr rechnen, auch bei der nächsten WM wieder. Er wird jetzt auch mit diesen 500.000 Pfund wahrscheinlich noch mal mindestens mal anderthalb Jahre, eigentlich sogar zwei Jahre mal die Nummer 1 der Welt bleiben, weil bei der WM wird ja halt dieses Preisgeld so hoch ausgespielt, da kommen die anderen Turniere halt nicht ran und da er auch nicht gerade schlecht abschneidet, wird es schwierig, ihn von der Nummer 1 zu verdrängen. Aber dann wird es interessant zu sehen, wer dann in den nächsten Jahren so sein engster Konkurrent wird. Bei Anderson ist es halt so, dass er auch schon ein Alter hat, wo es nicht mehr so lange gehen wird. Und dann bin ich gespannt, ob das ein Bob Cross sein wird, ein Michael Smith oder jüngere Leute wie Luke Humphries auf Dauer. Ich bin gespannt, das ist eigentlich so die Essenz, die ich aus der WM auch mitnehme, dass die jungen Leute einfach wirklich nachdrücken und ich bin gespannt, wer dann Van Gerven in den nächsten Jahren fordern kann.
Jeffrey, das war ein Fragezeichen. Das ist auch jemand, der glaube ich, bei dieser WM sehr, sehr viel Pech mit seiner Auslosung gehabt gehabt hat. Da könnte ich mir auch einen niederländischen Zweikampf zwischen Van Gerwen und De Swaan irgendwie da oben vorstellen. Aber das ist alles Zukunftsmusik und ich glaube, es ist auch extrem schwierig, jetzt eine Saison 2019 irgendwie zu prognostizieren. Also ich hoffe, dass du, Christian, jetzt nicht am Ende irgendwie uns nach drei Namen fragst, die dieses Jahr besonders erfolgreich sein werden. Keine Ahnung, was du vorhattest heute.
Ja, das werde ich mal sehen. Also bevor wir jetzt weitergehen, würde ich eigentlich ganz gerne von euch drei Namen wissen, die in der nächsten Saison... Nein, also darüber wollen wir natürlich nicht reden. Das ist nur wirklich absolute Spekulation, bevor wir jetzt hier in diese Gefilde abdriften. Mark van Gerwen, drei WM-Titel, damit gleichgezogen mit John Part, John Lowe, Martin Adams, Eric Bristow, Raymond van Barneveld und Phil Taylor, dann natürlich noch die davor stehen mit 5 beziehungsweise im Fall von Taylor 16 WM-Titeln. So ein kleines Fazit zur Weltmeisterschaft haben wir in unserer Vorschau fürs Finale schon gezogen, außer vielleicht Sven, der nicht dabei war in der Sendung. Vielleicht kannst du noch mal dein persönliches Fazit zur Weltmeisterschaft ziehen. Wie fandest du es? Mit den ganzen neuen Leuten, die wir hatten, mit 96 Spielern, die dabei waren?
Ich fand, es war eigentlich, ja, es ist ein geteiltes Fazit. Nicht alle der internationalen Qualifikanten haben den Standard gespielt, den ich gerne bei einer WM sehen möchte. Dazu ist es natürlich immer schade, wenn das Finale und dann ja eigentlich auch die Halbfinals relativ glatt ablaufen. Davon abgesehen habe ich eigentlich eine relativ schöne WM erlebt mit vielen überraschenden Ergebnissen, wie die meisten anderen auch. Fieber ich auch mal so ein bisschen mit den Underdogs mit und es hat mich gefreut, dass Leute wie Humphreys und Espinel oder auch so ein alter Hase wie Brandon Dolan relativ weit gekommen sind. Insofern, es hat Spaß gemacht. Der Schritt auf 96 Spieler war zumindest kein kompletter Blödsinn. Vielleicht muss man nochmal gucken, ob man den einen oder anderen internationalen Qualifikanten, ob man da das Turnier noch ein bisschen breiter versteht, das Qualifikationsturnier, dass wir vielleicht nicht mehr so viele Spieler dabei haben, die dann anscheinend nicht in der Lage sind, ein Average weit über 80 zu spielen. Das hat bei einer WM nicht viel zu suchen, finde ich. Aber insgesamt ist sich doch ein geteiltes, aber Tendenz eher zum positiven Fazit.
Ja, ich denke, da stimmen dir die beiden anderen zu. Vielleicht das letzte Wort zur Weltmeisterschaft, bevor wir eine kurze Pause machen und uns dann auch mit anderen Themen beschäftigen, nämlich was demnächst so ansteht im Darts. Noch eine Frage an Kevin. Marvin hat das Preisgeld angesprochen, was Michael van Gerwen jetzt auf unbestimmte Zeit die Nummer 1 Position wieder sichern wird. Gerüchten zufolge, beziehungsweise nach der Planung der PDC, soll das Preisgeld für die WM ja in den nächsten 2 Jahren nochmal weiter steigen auf über 3 Millionen insgesamt und ich glaube 1 Million soll alleine schon der Sieger bekommen irgendwann, ne? Ist die Weltmeisterschaft in 1-2 Jahren nicht vielleicht, oder ist sie es vielleicht jetzt schon, ein bisschen überbewertet, was die Ranglisten angeht?
Ja, ein klares Ja. Also ich habe das in der letzten Sendung schon angesprochen. Es gibt Beispiele von Leuten, die sich dann durch 2 gute WM-Turniere irgendwie den größten Teil ihres Preisgeldes irgendwie erspielen, sich ihre Tourkarte retten in Anführungsstrichen. Ich will da halt jetzt in diesem Moment dann irgendwie auf Devin Peterson hinaus. Es kann in meinen Augen halt nicht sein, dass gerade weil wir jetzt noch so internationale Qualifikationsturniere haben, dass da jemand, weil er irgendwie aus einem bestimmten Bereich der Erde kommt, wo es wenig gute Spieler gibt, dass der dann in dieser Quali irgendwie sich durchsetzt, dann weiß ich nicht, weit kommt und durch diese Geschichte sich dann irgendwie möglicherweise eine Tourkarte oder eine Existenz bei der PDC sichert. Also Geldrangliste schön und gut, solange sich ein bisschen die Waage hält. Natürlich ist die WM das wertvollste Turnier, aber die Kluft wird in meinen Augen zu groß. Und ich persönlich würde halt wieder über ein Punktesystem so langsam mal wieder nachdenken, aber das wird die PDC wahrscheinlich nicht tun. Ich weiß nicht, wie das die Kollegen sehen. Ich finde es schwierig.
Also aus Erfahrung.
Also von mir 100%ige Zustimmung.
Okay, Marvin, wie siehst du das?
Ja, ich bin da so ein bisschen, am Ende denke ich halt immer, oder führe ich mir halt immer vor Augen, dass die PDC einfach eine große Firma ist und klar, sie hat natürlich den Dartsport natürlich auch im Fokus, aber am Ende will sie halt auch wirtschaften und das ist bei der Premier League-Vergabe ja im Endeffekt da genauso, also bei den Wildcards, also ja, also ich sehe deine Punkte natürlich auf jeden Fall auch, also ich bin ja auch großer Fan davon, alles sportlich zu vergeben und diese Eintages-Qualifier geben mir eigentlich auch sehr gegen den Strich, wenn ich ehrlich bin und auch diese ja, also zwischen den Dan Peterson hast du angesprochen, diesen Qualifier, der eigentlich genau auf ihn zugeschnitten ist, das gleiche für Portella,
Diogo,
ja. Für Diogo in Südamerika, ja, ja, man muss sehen in der Zukunft, ich denke schon, dass es dieses Jahr ganz gut war, dass man über die Proto noch weitere Plätze vergeben hat, das finde ich gut, aber ja, klar muss man das Spiel auch global machen, das finde ich auch gut, aber vielleicht gibt es in Zukunft da vielleicht andere Wege, aber ich denke, die nächsten zwei, drei Jahre hätte ich da wohl nicht so viel ändern.
Es wäre halt schön, wenn wir so Touren tatsächlich überall bekommen würden. Weiß ich nicht, wenn es eine African Tour geben würde, wenn es solche Dinge wie jetzt in Asien auch passiert sind. Also wie gesagt, diese Ein-Tages-Qualifier, das ist, wirkt halt so Alibi-mäßig so, wir müssen jetzt noch Plätze auffüllen und deswegen veranstalten wir das jetzt. Und das finde ich halt sehr, sehr schwierig.
Also ich kann aus Erfahrung vom Snooker sagen, solange Barry Hearn das Sagen haben wird in beiden Sportarten, und das hat er im Moment, wird sich, glaube ich, an einer Geldrangliste nicht viel ändern, weil das war eine der ersten Sachen, die er beim Snooker, als er das vor knapp 10 Jahren übernommen hat, geändert hat auf eine Order of Merit. Nein, 10 Jahre ist noch nicht her, aber gut. Ja, so viel dazu. Das war die Weltmeisterschaft bei der PDC. Aber wir wissen ja, traditionell im Januar geht es dann auch bei einem anderen Darts-Verband noch zur Sache. Und wir haben natürlich gestern Abend auch die Namen für die Premier League erfahren. Und ob wir da mit unserer Voraussage in der letzten Sendung recht hatten, das erfahrt ihr gleich.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockey-Liga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Thielen Barthol.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.
Herzlich willkommen zurück zu Double Trouble. Wir haben die PDC-WM abgehakt und gehen mal rüber zur BDO, denn dort beginnt ab 5. Januar im Lakeside Country Club die Weltmeisterschaft, ja, des, ich sag mal, des zweiten Dartverbandes, den wir so haben. Ich will es nicht immer despektierlich als Amateur-Dartverband bezeichnen. Sven, ich glaube, wir haben oft genug die BDO kritisiert. Im letzten Jahr ging es wieder ein bisschen aufwärts. Zumindest konnte man sich ein paar TV-Rechte sichern. Aber die WM wird letztlich laufen wie immer, oder?
Vermutlich. Zumindest werde ich wie immer sie nicht gucken. Ich bin der Meinung, dass sie auf YouTube übertragen wird, wenn ich mich nicht irre. Wenn ich mitbekomme, dass ein Michi Unterbucher spielt und ich gerade zu Hause bin und nichts Besseres zu tun habe, dann werde ich da mal reingucken. Ansonsten kann ich mit der BDO relativ wenig anfangen, was aber auch daran liegt, dass ich schon relativ viel Zeit mit Darts und der PDC verbringe und das sozusagen irgendwann für mich bewusst entschieden habe, es einfach größtenteils zu ignorieren, dass es da noch einen anderen Darts-Verband gibt.
Ja, also die BDO, es wird auch auf Eurosport laufen, allerdings, ich glaube, nur in UK, Niederlanden und Australien. Also in
Deutschland, sehr gut.
Genau, in Deutschland werden wir davon nicht viel mitbekommen. Marvin, die Favoriten dürften wieder mal klar verteilt sein. Führt irgendwas an Glenn Durant vorbei? Vielleicht Außenseiterchancen für Michi Unterbuchner, der nicht in der gleichen Draw-Hälfte ist?
Ja, genau. Also Glenn Durant geht natürlich als der Top-Favorit, der Van Gerven der BDO. Das geht ja ins Turnier. Es werden wieder wahrscheinlich dieselben Namen machen, wie in den letzten Jahren auch. Mark McGeaney wird mit dabei sein. Ist natürlich einer, der Down gefährlich werden kann, dann eventuell wieder in einem Finale, letztes Jahr Matchstarts vergeben. Michi Unterbuch an 5 gesetzt, du hast es angesprochen, eigentlich in der guten Draw-Hälfte. Ja, man muss schauen, also ich denke, da ist einiges möglich, also viele Namen sind nicht dabei, wo ich sagen würde, vor denen muss sich der Michi den muss er sich nicht beugen, also.
Jetzt kannst du nur noch Wortspiele mit ihm machen, glaube ich.
Ja, ich
fand... Da muss er sich nicht unterbuchen, dann wolltest du sagen.
Ich habe kurz überlegt, aber ich wollte nicht. Aber danke, dass du es immer noch machst.
Sehr gerne.
Ja. Quasi raus, nein, aber ich denke, er wird gehört zu den absoluten Mitfavoriten. Nicht viele Spieler, die ich da vor ihm sehe. Und letztes Jahr hat er gezeigt, was er kann. Also ich denke schon, dass da mindestens Viertelfinale absolut im machbaren Bereich ist und dann muss man weiterschauen, wenn noch so ein Turnier ist. Vielleicht haben wir auch dieses Jahr ein BDO-WM mit sehr vielen Überraschungen, obwohl ich glaube, dass das nicht so dramatisch ausfallen wird wie bei der PDC-WM.
Die Frage ist, wie sehr ist möglicherweise bei Glenn Durant die Qualifying School der PDC im Kopf, die ja in Großbritannien zumindest erst in 2 Wochen stattfindet und die er ja wohl auch spielen wird. Das ist immer so ein bisschen die Geschichte. Wie sehr ist das möglicherweise im Hinterkopf, dass er das jetzt tatsächlich doch irgendwie dann zu machen scheint?
Aber es gibt ja eigentlich keine bessere Vorbereitung, oder? Ich meine... Ob er jetzt dann jetzt 2 Wochen im Practice Room steht oder irgendwelche Pappturniere spielt oder dann bei der WM, wo er hat ja nichts zu verlieren. Ich meine, er muss ja keinem was beweisen. Er hat ganz klar alle Vorteile auf seiner Seite. Wenn er sein Spiel bringt, dann macht er es auch dieses Jahr wieder. Aber ich glaube schon, dass es vielleicht im Hinterkopf ist. Aber ich glaube schon, dass ihn da keiner so wirklich, wenn er sein Spiel bringt, lieber vergerben, ist er einfach eine Nummer zu gut.
Wir werden sehen, also mit 48 Jahren dann doch noch den Schritt zur PDC gewagt. Ich meine, dass er das bisher kategorisch ausgeschlossen hatte, deswegen... Naja, wir schauen mal. Also, Mark McGeaney geht als Nummer 1 in dieses Turnier, Glenn Durant als Nummer 2. Schauen wir mal, ob vielleicht aus deutscher Sicht Michael Unterbuchner da ein bisschen was entgegenzusetzen hat. Kevin, bei den Damen wird wohl, die ja traditionell auch bei der BDO eine eigene WM haben, wird wohl wenig an Lisa Ashton vorbeiführen, oder?
Ja, ich habe mich jetzt ja bislang wenig mit dem Damen-Dartsport beschäftigt, aber nachdem wir diesen einen ersten Satz da gesehen haben von ihr gegen Jan Decker mit dem 107er Average, da gilt für sie, denke ich, dasselbe wie für Glenn Durant. Wenn sie ihre Form auf die Bühne bringt, dann wird es, glaube ich, für andere schwierig. Wobei das bei den Damen, da, wie ist das mit der Distanz? Ich glaube, es wird immer noch sehr, sehr oft und viel Best-of-Three-Sets gespielt auch.
Genau, bis zum Halbfinale.
Und das kann dann halt, wenn du da mal eine gewisse Schwächeperiode hast auf die kurze Distanz, kann das natürlich auch ein Faktor sein, der dann zum Tragen kommt. Da denke ich an eine Dieter Hetman, an eine Anastasia Dobromyslova, die mir jetzt bei der PDC-WM gar nicht so gut gefallen hatte. Ja, also ich weiß nicht, aber wenn Lisa Ashton ihr Spiel zeigt, dann glaube ich schon, dass sie die große Favoritin ist. Der Kollege Marvin Vandenboom ist, glaube ich, bei der BDO und bei den Damen noch ein bisschen mehr drin und kann mir sagen, ob das irgendwie zutrifft oder ob sich bei den Damen auch noch irgendwie Damen aufdrängen, die ich jetzt noch nicht genannt habe. Keine Ahnung, Lorraine Winstanley oder Trina Gulliver, keine Ahnung.
Ja, Winstanley ist halt in 1 gesetzt. Aber Hetman ist eigentlich eine, die performt bei der WM eigentlich immer auch nicht so gut. Hat es da irgendwie nie auf die Bühne bekommen. Dobromyslova auch schon mehrfache Weltmeisterin. Ja, De Graaf natürlich auch eine, die sowas kann, aber auch bei der WM ist noch nicht alles rausgeholt hat. Und ja, Fallon Sherrock ist vielleicht diejenige aus der jüngeren Garde, die dazwischen funken kann. Und auch sehr interessant eigentlich Mikuru Suzuki aus Japan.
Ach ja.
Das ist eigentlich, ja, vielleicht so ein Geheimtipp, so ein kleiner. Die spielt im ersten Spiel gegen Lisa Ashton, lustigerweise. Also es könnte schon ein sehr interessantes Duell sein. Suzuki spielt halt viel in Japan, auch hat auch viel Edad gespielt. Ist da eine sehr bekannte Nummer, also wirklich quasi ein Star. Und bin gespannt, also wenn ihr das Spiel überlebt, Ashton, dann sieht es eigentlich ganz gut aus, aber das ist ein kleiner Tester zu Beginn.
Also wir werden es sehen ab 5. Januar, also ab Freitag, nee, ab Samstag. Werden wir das auf Eurosport, also wir nicht, aber wir vielleicht auf YouTube oder wo auch immer ihr Lust habt, verfolgen können. Das war's zu BDO, wir kommen zurück zu PDC. Bevor wir auf die Premier League kommen, können wir ja nochmal erstmal auf die Q-School schauen, denn Kevin hat es gerade angesprochen, die UK Q-School ist noch eine Weile hin, aber ab morgen beginnt in Hildesheim schon die europäische Variante und Sven, es sind ein paar Spieler dabei.
Ja, ich habe dein letztes Wort nicht verstanden. Wahrscheinlich hast du gesagt, es sind ein paar Spieler da oder ein paar Deutsche.
Es sind ein paar Spieler dabei.
Genau, ich glaube, es sind 249 und ich habe jetzt gelesen, einmal in einer Quelle 103 davon Deutsche, in einer anderen 104, also knapp die Hälfte. Ja, ich glaube, das ist eine ähnliche Zahl, wie wir sie im letzten Jahr hatten. Ich habe die nicht im Kopf.
Also ungefähr 70 mehr. Kevin
das vielleicht weiß. Wie viel?
Ungefähr 70 mehr.
Ah ja, okay, gut, doch ein paar mehr.
Also insgesamt.
Viel mehr Karten wird es wahrscheinlich nicht geben zu gewinnen, weil ich gehört habe, dass für die UK schon über 600 angemeldet sind. Das wären auch noch mal mehr als im nächsten Jahr. Also ich glaube, offiziell ist noch nicht bekannt gegeben. Ich rechne mit irgendwas zwischen 8 und 11 Karten. Fast jeder Zweite, der teilnimmt, ist ein Deutscher. Insofern können wir aus deutscher Sicht hoffen, dass es ein oder zwei Tourkarten wieder geben wird für deutsche Spieler. Vor allem, weil so die ganz großen Namen eigentlich fehlen, wenn man bedenkt, dass letztes Jahr zum Beispiel mit Noppert jemand dabei war, der sich eine Tourcard gesichert hat, ein Deswan, ein Ratajski dabei war, der es zwar nicht geschafft hat und so diese Spieler, wo man sagt, die müssten sich eigentlich auf jeden Fall eine Tourcard sichern können, fehlen dieses Jahr so ein bisschen, wenn man vielleicht ist Jeff Smith da zu nennen. Ansonsten fällt mir da gerade so ad hoc keiner ein.
Ich habe Darius Labanauskas, Madas Rasma, Jeff Smith, das sind so die für mich jetzt irgendwie hervorstechen im Endeffekt. Ansonsten gebe ich dir da recht. Und das Ding ist ja, es wird ja offen ausgelost. Da können Dinge zusammenkommen, dass wir in der ersten Runde Duelle haben, wo du über 90 spielst und rausgehst und dass sich andere mit Anfang Mitte 80 weit vorkämpfen. Da ist, glaube ich, aufgrund der offenen Auslosung sehr, sehr viel möglich. Ich muss aber auch sagen, dass die starken Deutschen jetzt in meinen Augen dieses Jahr nicht spielen. Letztes Jahr waren das Clemens und Marjanovic und dieses Jahr weiß ich nicht, welcher von denen da für mich jetzt irgendwie hervorstechen würde. Es sind über 100 Deutsche, da kann immer was passieren. Aber ich habe jetzt irgendwie andere Namen dann irgendwie auch auf dem Zettel als jetzt irgendwie Deutsche, weil da laufen dann auch noch viele Niederländer und Belgier rum, wo ich dem einen oder anderen was zutraue. Es wird sehr, sehr spannend, das kann man auf jeden Fall sagen. Und ich denke, es wird um etwa 8 Karten gehen. Die 4 Tagessieger bekommen jeweils eine und dann dürfen sich noch 4 oder 5 über die Rangliste da irgendwie durchmogeln.
Ich habe noch Cody Harris, habe ich noch auf dem Zettel. Mhm. Von der WM jetzt auch. José de Sousa fand ich da auch nicht schlecht, also, aber ist auch nicht überperformt, aber interessant wäre vielleicht noch, den ich jetzt irgendwie so von den deutschen jüngeren Spielern irgendwie gerne irgendwie sehen würde, wäre Ricardo Petrescu. Der hat eigentlich, wie ich finde, auf der European Tour gute Ansätze gezeigt. Aber sonst sind es, wie du gesagt hast, so Leute wie Horvath, Adams, Nico Blums dabei, der natürlich etwas jünger ist. Christian Bunse wäre vielleicht interessant. Aber auch Thomas Seiler wird dabei sein, Gian Arthut. Also wir haben eine gute Brandbreite. Man darf es nicht ausschließen, dass da einer durchkommt. Aber vielleicht auch ein Österreicher. Ich weiß nicht, wie du die Chance von Michael Rastovic siehst oder Rusty Jake Rodriguez. Vielleicht die beiden, wo man am ehesten damit rechnen könnte, Kevin.
Rastovic auf jeden Fall. Also der, was halt zuletzt bis auf der Challenge Tour gespielt hat und so. Also ihn habe ich auf der Rechnung, bei den anderen weiß ich es nicht genau. Ich wollte nur jetzt nicht irgendwie direkt wieder den Österreicher raushängen lassen, weil mir kann man ja auch eine gewisse Parteilichkeit unterstellen.
Das ist gar nicht schlimm, ich hätte dich eh gleich gefragt nach den beiden Rodriguez-Brüdern, oder drei.
Zwei werden spielen.
Javier Rodriguez oder Javier.
Nee,
anscheinend nicht dazu, okay. Weil er hat nämlich zufällig den gleichen Nachnamen, deswegen. Und das J hätte ja auch passen können, vielleicht hat er da einfach seinen ersten Vornamen vergessen. Was mit Kevin Münch? Der ist auch mit dabei. Was halten wir von dem?
Also ich glaube nicht, dass er nach den letzten Leistungen, die er jetzt 2018 gebracht hat, eine realistische Chance hat. Wenn er das Spiel, was er gegen Edwin Lewis bei der vorletzten WM dann oder jetzt vorletzten WM gespielt hat, dann klar, aber ich würde jetzt, es müsste, käme überraschend für mich.
Okay, na gut, dann werden wir es auf jeden Fall sehen. Die nächsten 4 Tage wird es da heiß zur Sache gehen in Hildesheim. Und wo es auch heiß zur Sache gehen wird, ist in der Premier League 2019. Gestern traditionell nach dem WM-Finale wurden die Teilnehmer bekannt gegeben. Und ja, Sven, ich glaube, wir können als Fazit nehmen, es ist wenig überraschend.
Ja, es gab eigentlich für mich und wahrscheinlich für euch nur eine Frage. Ist als 10. Simon Whitlock oder Raymond von Barneveld dabei? Und wir haben ja mehr oder weniger alle dazu tendiert, dass es Barney wird, wenn ich mich richtig erinnere. Und so ist es halt auch gekommen. Ein bisschen schade für Whitlock, obwohl er jetzt auch nicht so eine gute Saison gespielt hat, dass man sagen muss, hätte jetzt da jetzt unbedingt dabei sein müssen. Davon abgesehen wäre jeder andere der neuen Spieler aufgrund der gezeigten Leistung beziehungsweise aufgrund des Weltranglistenplatzes eine große Überraschung gewesen, wenn er nicht dabei gewesen wäre.
Ich finde halt Whitlocks Begründungsversuch, den wir da jetzt auf Twitter gelesen haben oder den man lesen kann, wo er dann halt auch sagt, dass er enttäuscht ist und dass er das nicht verstehen kann, weil er ja ein gutes Jahr gehabt hätte und viele hohe Averages im TV, wo ich dann denke, was habe ich verpasst? Also da war eine ganz gute Europameisterschaft dabei, wo er ins Finale gegangen ist, aber auch Matchstarts, glaube ich, von Gervin Price irgendwie überstanden hat. Oder war das James Wade? Ich weiß es gerade nicht mehr. Nee, aber Whitlock eine ganz gute Europameisterschaft gespielt, aber bei vielen anderen TV-Turnieren hat er mir jetzt nicht wirklich total gut gefallen. Also ich verstehe es nicht so richtig. Also natürlich hätte er es eher verdient als Van Barneveld, aber sich da jetzt versuchen irgendwie herauszuheben und zu sagen, ich habe doch im TV gut gespielt und gemacht, sehe ich irgendwie nicht so richtig. Also finde ich immer blöd, oder frage mich dann, wo der Realismus irgendwie dann doch geblieben ist.
Tja, es wird auf jeden Fall interessant werden, sicherlich. Es gibt wieder einen Doppelspieltag in Rotterdam, der ja aus, in Rotterdam zum ersten Mal, glaube ich, als Doppelspieltag jetzt diesmal, ne?
Ja, aber letztes Jahr versehentlich da,
genau,
weil Premier League-Spieltag ausgefallen ist, weil es, Schnee in England gab und wenn es Schnee in England gibt, dann fällt alles aus.
Das können wir in Berlin genau. Mit der S-Bahn genauso, also das ist kein Problem. Apropos Berlin, ist auch ein gutes Stichwort. Am 21. März wird natürlich auch wieder in der Mercedes-Benz-Arena von Berlin Dart gespielt, auch bei der Premier League. Als 7. Spieltag ist das dann. Also diesmal relativ spät, erst Ende März. Aber ich denke mal, Marvin, wir können uns da wieder auf eine volle Hütte freuen. Letztes Jahr 12.000 Zuschauer mit dabei, das war Rekord.
Ja, ich weiß nicht, also wie ich jetzt so gesehen und gehört habe, läuft der Kartenvorverkauf nicht so gut an wie im letzten Jahr. Also vielleicht werden es ein paar weniger, aber die Stimmung wird natürlich trotzdem wieder relativ gut sein, obwohl ich es ja schon gesagt habe, letztes Jahr irgendwie ein bisschen zu groß für mich, dass die Stimmung so ein bisschen verloren geht, gerade hinten raus. Ist ja die Gefahr bei so großen Arenen, dass dann irgendwie, ja, also ich habe lieber 3.500, 4.000, das reicht mir, wenn die Stimmung machen, das ist für mich immer noch ein bisschen mehr Gänsehaut, als wenn das jetzt irgendwie 20.000 machen, wie auf Schalke. Aber absolut freue ich mich auch auf den Abend in Berlin. Und ja, die Spiele werden natürlich, auch wenn es wahrscheinlich jetzt so ungefähr die gleichen, ja, es sind quasi mit 9 die gleichen Spiele wie im letzten Jahr, aber trotzdem hat die Premier League immer noch irgendetwas Besonderes, auch wenn vielleicht der sportliche Wert nicht ganz so massiv ist.
Ja, gut. Aber gibt ja immerhin auch eine Menge Geld und vor allem eine Menge tolle Starts zu beobachten. Also weiter geht's jetzt, wie gesagt, mit der Q-School. Zum einen die europäische in Hildesheim vom 3. bis 6. Januar, dann vom 17. bis 20. Die britische und dann das erste oder das nächste PDC-Turnier ist dann das Masters Anfang Februar, 1. bis 3. Februar in Milton Keynes mit den Top 16 jetzt nach der WM. Ich hoffe, euch hat unsere Begleitung der PDC-Weltmeisterschaft gefallen. Mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Wir haben mit Mark van Gerwen einen würdigen Weltmeister, mit Michael Smith einen tollen Finalisten und ich glaube mit Nathan Aspinall und vielen anderen Spielern, Luke Humphries, Ryan Joyce, Ryan Searle, Brandon Dolan, unheimlich viele tolle Geschichten bei dieser Weltmeisterschaft gehabt. Damit möchte ich mich bedanken bei euch dreien für die tolle Weltmeisterschaft, für das tolle Darts-Jahr 2018 auch. Und ja, da bleibt mir nicht viel weiter übrig, als zu sagen, schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein, wenn es heißt Double Trouble auf meinsportpodcast.de.
Double Trouble. 180. Der Dart-Talk mit Christian Ömicke auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.